Du hörst P11 – Praxis einfach leichter führen von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, Ela, dann sagen wir doch auch an diesem Sonntagmorgen Moin euch allen zu P11 und jeder Menge Impulse, um was zu tun, einfach leichter zu führen. Wie leicht ist es bei dir heute Morgen? Wie geht's dir, meine Liebe?
Wunderbar, ganz wunderbar. Ja, schönen Kaffee schon gehabt, läuft alles.
Sehr gut. Also ihr werdet, wenn ihr diesen Podcast wie immer an einem Sonntag hört, natürlich wissen, dass wir diese Episode nicht an einem Sonntag aufgezeichnet haben. Aber wenn wir uns hier in Hannover bei Dentastico treffen, dann hat das für mich immer ein bisschen Sonntagsfeeling.
Seufz.
Ja, gut. Worum geht's heute? Also, stell dir mal vor, ne? Du sitzt im Büro, schaust auf deine Mail, zwei Mitarbeiter haben dazu eine Meinung, eine Partneragentur hat dazu eine Meinung, mit der du seit vielen Jahren arbeitest. Und auf einmal stellst du fest, ich weiß nicht, Ela, ob du das kennst, dass deine Mitarbeiter, deine Mitarbeitenden so ein bisschen versuchen, das Ruder in die Hand zu nehmen, das Steuer in die Hand zu nehmen, erzählen dir, wie sie es machen würden, wie sie es besser machen würden. Und tatsächlich ist das ein Fall aus unserer Praxis. Das kommt jetzt nicht oft vor, aber wir haben das jetzt ein-, zweimal erlebt, dass Mitarbeitende, Praxismanagerinnen, die ein bisschen Einblick haben, auf einmal Entscheidungen treffen, die unser Fachgebiet betreffen, die wir sonst mit Zahnarzt, Zahnärztin besprochen haben. Und deshalb haben wir ja diese Folge auch genannt, zurück ins Chefbüro, wie du als Inhaber und Inhaberin wieder klar entscheidest. Auch wenn wir gleich über alles reden, direkt mal vornherein die Frage an dich, ist das so ein Phänomen, was du kennst, dass Menschen auf einmal, warum auch immer, aus Zeitgründen, weil sie kein Interesse mehr haben, aber komm, kümmer du dich drum, Entscheidungen einfach so abgeben?
Ja, also ganz bekanntes Phänomen. Ich begrüße auch, dass wir mal eine Folge mit diesem Thema haben, weil wir unterhalten.
Echt? Ja. Wir haben endlich mal eine Folge mit einem Thema, was du begrüßt. Yippie!
Wenn ich könnte, würde ich ihn jetzt hauen, aber tue ich nicht. Tatsächlich ist es so, dass ich es begrüße, dass wir heute mal richtig in diese Chefinnen- und Chefperspektive skippen. Weil wir zäumen das Pferd ja häufig von hinten auf, wobei man auch darüber wieder jetzt streiten könnte, wo hinten und wo vorne ist. Aber wir spiegeln sehr, sehr häufig die Mitarbeitenden-Sicht. Und ich finde es sehr wichtig, dass man im Team auch die Chefinnen- und Chefsicht immer wieder
aber die versuchen
beleuchtet.
Wir generell immer ein bisschen reinzubringen. Ne? Ja. Weil eins ist ja klar, und das können wir an der Stelle gerne nochmal sagen, auch heute geht es nicht um Mitarbeiter-Bashing oder zu sagen, das ist schlecht.
Nee, gar nicht.
Und in unseren anderen Folgen, ja, wo wir uns viel darum kümmern, wie geht man mit seinem Team um etc., ist es ja auch nie eine Kritik an Führung im Sinne von, die machen alles falsch. Wir versuchen ja schon beide Seiten zu beleuchten.
Also ich versuche immer beide Seiten zu beleuchten, aber ich bin auch mit Feedback und auch mit Kritik im Sinne von, das machst du falsch, nicht sparsam, wenn es denn sein muss.
Aber auch in beide Richtungen.
Ich kann das sagen, in beide Richtungen. Ja. Das ist Teil von diesem Phänomen der Klarheit, was ich ja sehr, sehr mag. Dieses Thema, dass Dinge delegiert werden, die eigentlich nicht delegierbar sein sollten, zumindest in der Komplexität, wie es stattfindet, ist ein Riesenthema in Praxen. Hat viel zu tun mit quantitativer Überforderung, aber eben auch mit mangelnder Klarheit in den Führungsentscheidungen. Dadurch ist es häufig so, dass gerade die Mitarbeitenden, die du ja haben willst in der Praxis, die Aktiven, die mit der intrinsischen Motivation, die wirklich klotzen statt kleckern und bereit sind, so die Meile weiterzugehen, die empfinden das häufig, also wenn du nicht klar bist und wenn du nicht entscheidungsfreudig bist als Inhaberin oder Inhaber, dann empfinden diese wirklich guten Mitarbeiter das oft als wie so ein Machtvakuum.
Und das was ist, sie dann ausfüllen wollen?
Das wollen sie ausfüllen. Ja. Das ist wie ein Stein im Schuh. Ja. Ich kenne das von mir selber. Ich kenne das von mir selber in den Zeiten, in denen ich noch weisungsgebunden arbeiten musste. Und aufgrund meines Charakters und aufgrund auch meiner Qualifikation über die Jahre ist das für mich häufig etwas, was sich sehr entfremdet angefühlt hat. Und wenn du dann jemanden hast, der dir vorgesetzt ist und der die Entscheidung treffen muss und der trifft sie nicht und du kannst eigentlich nicht, willst aber, das ist fürchterlich. Also das ist wie eine Katze, die ständig gegen den Strich gebürstet wird. Da kommst du gar nicht drauf klar. Für mich war es auch echt schlimm.
Ja, und darüber wollen wir ja heute sprechen. Also ich habe es gerade schon gesagt, ne, geht nicht um Mitarbeiter-Bashing. Nee. Wir wollen alle Mitarbeitende haben, die mitdenken. Gar keine Frage. Aber wir müssen halt schauen, wo sind da Linien, wo Entscheidungen getroffen werden. Und ja, was nehmt ihr dann heute mit aus der Folge? Also wir wollen mal aufzeigen, woran erkennt man das überhaupt? Vielleicht ist es vielen ja auch gar nicht so bewusst, ne? Dass sie irgendwie gar nicht das Gefühl haben oder sagen, hey, wieso, das ist doch normal, das, was die da entscheiden, aber ist es vielleicht gar nicht. Und natürlich sollten wir uns darüber unterhalten, wo erkenne ich denn auch, ob jemand, der Entscheidungen trifft, das kann? Ist das so ein gefährliches Halbwissen, was er oder sie sich angelesen hat und überzeugt mich damit? Das kann ja sein, ne? Und da bin ich mal gespannt, welche Tipps du so für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hast, wie man das alles bemerkt, wie man das in den Griff bekommt. Ich habe dazu ein paar Studien rausgesucht, die wir jetzt im Einzelnen gleich nicht benennen werden. Da gibt es eine Studie rund um erschöpfte Führungskräfte, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema. Wenn man erschöpft ist, wenn man nicht mehr kann, dann rutscht man gerne mal in so einen Laissez-faire-Stil ab und sagt, komm, lass die anderen machen. Ne? Dann den Krüger-Effekt, den kennen wir alle. Ja, also man weiß wenig, hält sich aber für mega kompetent, um das mal völlig laienhaft zu bringen. Und es gibt noch eine Studie zum Thema Konfliktfähigkeit, die ist auch ganz spannend. Die drei Studien bekommt ihr von mir natürlich in die Shownotes und lest ihr da mal gerne nach. Und ihr wisst ja auch immer, wenn es dazu Fragen gibt, ruft uns an, schreibt uns, wir antworten dann auch. Also, dann lass es doch mal starten, so ein bisschen die Basics. Ich habe es ja gerade eben schon erzählt, das, was ich zum Einstieg gesagt habe, ist hier so ein Fall aus der eigenen Praxis. Und da haben wir das eben erlebt, dass jemand andere entscheiden lässt. Da haben wir jetzt nicht klären können, warum das der Fall ist, aber uns ist das einfach aufgefallen, dass bis vor kurzem Informationen und Entscheidungen vom Praxisinhaber zu uns kamen und auf einmal nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, weiß der Zahnarzt das oder weiß er es nicht oder will er es nicht wissen, aber so ganz generell gibt es so einen Punkt im Verhalten von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wo man merkt, hier werde ich jetzt auf einmal übernommen. Ich sage mal so ein Beispiel, da kommt eine Mitarbeiterin und sagt, Mensch, Chef, hier gibt es eine super neue KI rund um die Abrechnung, die ist doch cool, lass uns die mal kaufen und du unterschreibst das und guckst gar nicht genau, was das ist. Jetzt könnte man sagen, naja, der vertraut, aber wir wollen ja heute darüber reden, ist das wirklich so, ist das pures Vertrauen oder will man einfach nur was weghaben? Gibt es da so Momente, an denen man das merkt, dass man auf einmal Entscheidungen aus der Hand gibt?
Also wenn das so Schnellschüsse sind, ja sowieso. Ich kann ja als Inhaber jemandem vertrauen, ich habe aber trotzdem die Pflicht, allein wenn es um das Steuern meiner betrieblichen Prozesse geht, abzuchecken, ob das was bringt für meinen Betrieb oder nicht. Ich kann meiner Praxismanagerin vertrauen und wenn die mit so einem Impuls kommt, dann kann ich den wahrnehmen und entgegennehmen, aber ich muss ihn ja prüfen. Wenn ich das einfach unterschreibe, dann habe ich nur etwas wegorganisiert für mich, weil ich vielleicht im Moment weder die psychische, physische noch sonstige Kapazität habe, mich damit zu beschäftigen. Merken tue ich das immer daran, wenn es intransparent wird. Wenn also auf die Frage, warum empfiehlst du mir das, keine dezidierte Antwort kommt.
Aber jetzt lass mich da kurz reingrätschen. Wenn jemand das Interesse daran verloren hat, wird er die Frage sehr wahrscheinlich gar nicht mehr stellen. Ne?
Das ist das Problem. Ne? Also wenn da jemand wirklich völlig in einem gehetzten Zustand angekommen ist, nur noch Patienten abarbeiten, nur noch sein Kerngeschäft machen und die ganzen Verwaltungsprozesse delegiert hat, dann ist das Delegieren der Verwaltungsprozesse an sich ja eine super gute Sache. Das sollen sie machen, das empfehlen wir, das implementieren wir ja in Praxen. Aber die Entscheidung, die dort getroffen werden, müssen zumindest kommuniziert, abgesegnet, erklärt und geteilt werden. Das darf ich als Führender nie machen, die Entscheidungen zu delegieren. Das Vorbereiten, klar, auch Entscheidungen von weniger wichtigen oder mittleren Gelegenheiten, Möglichkeiten. Das darf natürlich jemand, der in einem bestimmten Rahmen agiert, entscheiden. Wie zum Beispiel jetzt hier bei uns Materialbestellung. Ne, also ich gebe in den Stellenbeschreibungen je nach Kategorie frei, für wie viel Euro im Monat jemand Material bestellen kann. Für den privaten, halbprivaten oder geschäftlichen Gebrauch, also auch an die Privatadresse nach Hause lieferbar, weil damit will ich mein Gehirn nicht blockieren, dass ich das jetzt noch entscheide, ob einer sich Bleistifte bestellt. Aber wenn ich eine KI implementiere, ein neues Programm, eine Röntgensoftware, Marketing oder externe Abrechnung, dann muss ich als Inhaberin und als Inhaber mich zur Not zwingen, eine Klarheit über diesen Prozess zu schaffen. Also diejenige, die mir das vorschlägt, muss mir quasi ein Thesenpapier geben, können auch ein paar Stichworte sein. Warum? Wo ist die Erleichterung? ne? Where's the beef, wie man so schön sagt? Wo ist die Erleichterung für die Praxis? Wo sind die Profits? Was habe ich davon, dass ich das Ding anschaffe?
Ist ja auch ein schönes Führungsinstrument, ne? Weil du ja auf dieser einen Seite, wenn du es so strukturell schaffst, das so zu tun, hat das ja auch wieder viel mit Vertrauen zu tun und zu sagen, ich gebe dir eine Aufgabe, die ich mit dir dann am Ende zusammen entscheide, aber du sorgst bitte für die Grundlagen der Entscheidung.
Die Rahmenbedingungen schaffst du. Und ein Indiz, wenn wir in Praxen neu kommen, die so ein bisschen arbeiten, ist häufig ein Sammelsurium an unterstützenden Programmen, Features, Devices, die alle nicht aufeinander abgestimmt sind und
weil
nicht miteinander arbeiten.
Weil jeder mal irgendeine Idee hatte?
Genau, jeder hatte mal irgendeine Idee.
Chef, das habe ich zu Hause, das ist gut.
Genau.
Mein Mann hat das in seiner Firma, das müssen
sozusagen
wir auch machen.
Also unterschiedlichste, ganz großes Thema im Moment, Zeiterfassungssysteme. Unterschiedlichste Zeiterfassungssysteme mit Fingerscanner, ohne, übers Handy, mit Standortbestimmung, ohne, teilweise mehrere, wo noch Verträge laufen, obwohl man schon wieder ein drittes nutzt. Was wir ganz häufig sehen ist, die Praxen haben eine Abrechnungssoftware, da gibt es ja viele im Markt und diese Abrechnungssoftware wird mehr oder weniger nur für diesen Abrechnungsprozess genutzt, aber diese Abrechnungssoftwaren sind in der Regel sehr komplexe Programme, die dich auch bei der Verwaltung, bei Schriftverkehr, bei allen möglichen Dingen unterstützen und sie werden wie Schreibmaschinen benutzt. Stattdessen habe ich dann noch irgendwas anderes dabei. Noch ein externes Programm für Qualitätsmanagement, noch eins für Medizinprodukteaufbereitung, noch ein drittes, ein OTB, ein Online-Terminbuch, dann eine KI für Dokumentation, da auch gern mal mehrere. Die eine hat funktioniert, die andere haben wir nicht eingestellt gekriegt und du siehst einfach, an der Summe dieser Devices, dieser zugehörigen Programme, dass sich da die Menschen nicht wirklich mit Kosten-Nutzen beschäftigt haben, auch dann im weiteren Onboarding dieses Programms einfach aufgehört haben an einer Stelle, wo es schwierig war, geskippt haben und dem nächsten Halsversprechen geglaubt haben. Und das sind Führungsprobleme. Du kannst nicht 1000 Autos kaufen und keines wird bis zum Parkplatz gefahren.
Welche Rolle spielen da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die frisch von irgendwelchen Fortbildungen zurückkommen?
Ja, eine sehr, sehr große Rolle. Also nicht nur das, es geht ja in beide Richtungen so, ne? Wir haben das häufig so, wenn wir Praxen übernehmen, wo es einen Generationenwechsel gegeben hat, wo zum Beispiel ein junger Zahnarzt, eine Praxis übernommen hat und da ist noch ein älteres gewachsenes Team. Da haben wir häufig das Problem, dass es dort auch eine ältere, nicht besonders gut eingestellt oder einstellbare Software der älteren Generation gibt, wo wir schon mal empfehlen und sagen, beschäftigt euch mal mit Möglichkeit XYZ, die wären für euch oder für dich als junge Zahnärztin jetzt besser. Das wird dann häufig andersrum blockiert, ne? Das gibt's auch. Aber das, was du gesagt hast, kommt auch sehr häufig vor. Mitarbeitende waren auf einer Fortbildung. Diese Fortbildungen sind super sinnvoll. Wir besuchen die auch oft. Du musst immer über den Tellerrand gucken und musst immer fresh in the brain bleiben, damit du die Entwicklung im Markt nicht verpasst. Aber du darfst natürlich deinen kritischen Zellen nicht abschalten. Ne? Du darfst das nicht einfach nur umarmen und sagen, super, das macht das und das, sondern du musst auch immer abwägen, passt es zu mir? Ist es vielleicht eine Funktion, die meine Hauptsoftware schon hat, die wir nur nicht kennen, weil wir uns da ewig nicht fortgebildet haben? Brauche ich das wirklich oder ist die Mitarbeiterin einfach nur krass motiviert gerade und will das unbedingt? Oder ist es sogar einfach nur
oder
Fake?
Nutzt es vielleicht nur ihr, weil sie das kennt und damit super umgehen kann? Das ist ja auch am Ende gar nicht jetzt so relevant. Ich glaube, das ist für jeden jetzt klar, dass man das überprüfen muss.
Ja,
aber wie ist es denn, wenn du selber feststellst, ja, da scheint sich in meinem Team so eine Art Machtdynamik verschoben zu haben. Früher habe ich die Entscheidungen getroffen. Heute sage ich was, stelle was in den Raum und jede meiner Mitarbeiterin hat schon eine andere Idee, hat schon einen Plan B und sagt, ja, aber da gibt es ja noch das und da gibt es auch noch das. Ist das so ein klares Anzeichen dafür, dass du so langsam das Führen nicht mehr in der Hand hast? Auf der Entscheidungsebene?
Also auf der Entscheidungsebene vielleicht. Wenn ich einfach einen Pool von Mitarbeitenden habe, die ständig vor Ideen und neuen Dingen sprühen, begrüße ich das erstmal.
Das soll man ja auch nicht unterbinden. Das ist ja erstmal gut.
Du musst es ja weiterverarbeiten. Du musst das ja als Führende, musst du das ja so ein bisschen lenken und in die entsprechenden Flussbetten gießen, so ungefähr. Ne? Weil wenn das einfach ungebremst auf dich einbrettert, dann kommst du vielleicht in eine Situation, in der du denen die Neuerungen nicht abschlagen möchtest, weil du möchtest sie ja positiv feedbacken. Du möchtest ja, dass sie weiterhin mitdenken und versuchen, Veränderungs- und Verbesserungsprozesse mit einzuleiten und zu begleiten. Du musst aber dein Unternehmen natürlich kennen und du musst entscheiden können, ist es etwas, was mir hilft, was der Firma hilft, was der Praxis hilft, oder ist das jetzt einfach nur eine Quatschidee? Das kann ja sein. Und die Kunst ist es, das auszubalancieren. Mhm. Ne, wenn es eine gute Idee ist, dann gebe ich sowas gern zurück in mein Team und sage, okay, das hört sich erstmal gut an. Bitte überprüf das doch nochmal auf Parameter 1, 2, 3, 4.
Also du spielst es zurück und sagst, eure Idee ist gut, aber liefert mir oder uns jetzt auch mal eine fundierte Basis, um zu entscheiden, ob das wirklich gut ist.
Also ich spiele es zurück und sage, bringt mir ein Konzept, gebt mir die Do's und Don'ts, sagt mir, was bringt uns das, was kann gut für uns sein, und sagt mir aber auch, was kostet's und wo ist das Risiko. Das will ich von denen ja hören. Ich bin ja keine Müllhalde für spontane, begeisternde Ideen, weil das ist halt auch so eine Abgabe von Verantwortung der Mitarbeitenden an mich. Hm. Die spiegeln mir einen Veränderungsprozess und sagen, hier, wir haben dir das jetzt hier mal hingespuckt, guck dir das mal an, wir hätten das gern, mach du mal, entscheide du mal. Hm. Aber ich will ja, dass sie die Verantwortung mittragen.
Was für ein Bild entsteht bei Mitarbeitenden, wenn Chef und Chefin dann bei dieser gut gemeinten Geste, hier, wir haben hier was, immer Ja sagt, ja, ja, macht mal?
Ja, ist alles völlig unverbindlich letzten Endes. Ne? Also ich bin frei und offen für alles. Wir können uns quasi aussuchen, was wir arbeiten, mit was wir arbeiten und wie wir arbeiten. Mit wem wir arbeiten, genau. Und das hat so einen gewissen Charakter von Unverbindlichkeit entwickelt das dann. Ne? Mhm. Also wenn du einfach alles akzeptierst, was kommt, ohne dass du es prüfst auf die Sinnhaftigkeit, dann geht insgesamt der Sinn ja verloren. Und ich habe festgestellt, dass Teams solche Ideen weniger erfolgreich implementieren. Also wenn da so eine Laissez-faire-Führungskraft ist, die sagt, ja, macht mal, dann machen die genauso lange, wie es ihnen passt. Mhm. Ne? Und bei der ersten Schwierigkeit ist es häufig so, dann wird nicht mehr gemacht, sondern wir gucken nach dem Nächsten. Also das ist auch überhaupt nicht böse gemeint.
Weil keine Linie da ist. Das ist wieder das Thema Klarheit.
Ist gar nicht böse gemeint. Also Teams verhalten sich ökonomisch, Menschen verhalten sich ökonomisch. Und wenn das Ding unbequem wird, obwohl ich es gerade so gehypt habe, dann atme ich es vielleicht auch einfach nur so ein bisschen weg und lasse es dezent unter den Tisch fallen und gucke nach der nächsten Geschichte, die mir vielleicht was bringt.
Wie oft beobachtest du das Phänomen, dass dann Chef, Chefin so ein bisschen Loyalität verwechselt mit, ja, ich gebe denen das, was sie möchten, weil ich möchte gemocht werden, ich möchte keinen Konflikt haben, ich möchte diejenige sein, von der alle sagen, oh, die ist so cool, bei der dürfen wir alles machen. Mhm. Das ist ja letztendlich ein falsch verstandener Ansatz von loyalem, guten Miteinander.
Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich, und ich finde das sehr bedauerlich, derzeit auch bei unserem Arbeitnehmermarkt, den wir haben, das Gefühl Nummer eins, auf was wir in den Praxen treffen. Also das Gefühl, was Praxisinhaber häufig haben. Ich muss hier unbedingt gemocht werden. Wenn das nicht so ist, dann gehen die alle weg.
Das Gefühl, was sie haben oder was sie tatsächlich auch übertrieben und falsch ausleben?
Beides. Sie wollen das unbedingt, weil Wertschätzung ist unheimlich wichtig, auch gerade immer schon gewesen. Aber sie ist ja im Moment auch eine Währung in der neuen Generation.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Auch dieser Satz, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße, ist zwar sehr abgedroschen, aber er stimmt. Das heißt, nicht nur die Mitarbeitenden wünschen sich, dass sie gesehen werden, auch die Inhaber wünschen sich, dass man sie sieht.
Es ist ein menschliches Bedürfnis.
Bedürfnis, also, Wahrnehmung,
gesehen werden. Und wenn sich alle wohlfühlen, dann geht es ja auch allen besser.
Ne? Aber es darf halt nicht die Kontrolle übernehmen. Also dieser Wunsch danach, gemocht zu werden und so ein Easygoing zu haben, das ist eine Fassade. Wenn du sie erreichst, indem du alles erlaubst und alles durchgehst, schwächst du dich halt auch selber. Weil dann kommt diese Spirale, dass es irgendwann mal nicht mehr genug ist. Dann ist auch der Ausflug nach Malle nicht mehr genug. Dann sind auch, weiß ich nicht, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Fahrtgeld, dann ist alles irgendwann mal nicht mehr genug. Und das ist die Schwierigkeit und der Anspruch an Führung in unserer Zeit gerade, dass du diesen Spagat irgendwie hinkriegst. Und das Schlimme ist, und das habe ich selber ja auch erfahren, es macht ja auch was mit dir persönlich als Führungskraft. Du hinterfragst dich ja selber, man selber ist traurig, man ist deprimiert.
Zweifelt auch an sich,
weil man auch immer wieder denkt, Mensch, ich mach doch alles, aber machst du eben nicht. Ja, du machst eben zu wenig.
Oder man zweifelt an sich und sagt, ey, ich sage nur noch Ja und Amen, was bin ich eigentlich für eine Führungskraft?
Ja, es gibt halt einen riesen Unterschied, Klaus, zwischen ich mache doch alles oder ich lasse alles machen. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ich lasse alles machen ist großer, großer Mist. Ne? Ich muss schon wissen, wie tickt mein Unternehmen, wie ist der Herzschlag in meinem Unternehmen und ich muss klar die Führung sein. Wenn das klar ist, wenn ich mich da positioniert habe und die das wissen, mein Team, dann ist klar, dass sie mit jeder Idee willkommen sind, Aber wir entscheiden gemeinsam und das letzte Wort habe ich. Mhm. Das muss ich mir auch einfach nehmen. Und ich kann dieses letzte Wort ja total im Wohlwollen haben und zugunsten meines Teams. Aber das letzte Wort habe ich, weil ich durchschaue die betriebswirtschaftlichen Prozesse. Ich weiß, wie wir stehen. Ich weiß, wie viel wir noch einnehmen müssen, damit alle Mitarbeiter safe sind, damit alle Gehälter bezahlt werden können, damit mein Unternehmen floriert und alle gut davon leben können. Wenn ich immer nur machen lasse, dann erzeuge ich vermeintlich erstmal für mich so ein Gefühl wie, ja, die haben es gut bei mir, aber das ist nicht, was sie wollen. Und auch hier kannst du wieder den Vergleich zur Kindererziehung ziehen.
Den wir übrigens immer gerne hier mal ziehen.
Ich ziehe den echt gerne.
Wenn es kein Vergleich zum Fußball ist.
Hehehe. Auch da kann dein Team wieder ein Kind sein, aber egal. Du musst an bestimmten Stellen musst du konsequent sein und du musst an bestimmten Stellen auch so eine Lösungslosigkeit aushalten. Je nachdem, wie groß das Team ist, kannst du es vielen recht machen oder auch nur wenigen. Dann immer mal wieder wird jemand exponiert sein und jemand anderes wird sich nicht gesehen fühlen. Diese Dinge musst du wie so eine Waage permanent ausbalancieren.
Aber das ist ja absolute Führungsaufgabe, ja? Da auszubalancieren. Und du hast eben gesagt, ne, alles machen zu lassen ist totaler Mist. Aber ich mache alles ist ja genauso ein
ganz
totaler
genauso.
Mist.
Genau.
Ne, zu sagen, ich treffe jede Entscheidung, weil nur ich kann das. Das macht ja auch mit beiden Seiten wirklich was. Also du selber ziehst dir immer mehr an dich ran, damit dir auch mehr Verantwortung. Weil jede Entscheidung, die du triffst, heißt ja auch, wenn du, sag ich mal, eine gute Reflexion auf dich selber hast, du musst auch mit den Fehlern leben, mit den Fehlentscheidungen. Ja?
Genau.
Und letztendlich, am Ende kommt ja niemand mehr zu dir. Weil das ist egal, was wir machen. Chefin sagt sowieso, ich guck noch mal.
Ja. Also das hatten wir auch schon mal in einer Folge, wenn du das immer alles selber machst, dann kastrierst du dein Team. Dann stellst du die ins Eck und die machen Dienst nach Vorschrift. Das kommt so. Ein ähnliches Gefühl wie Dienst nach Vorschrift kannst du aber auch haben, wenn du alles machen lässt. Da sind dann natürlich die Intrinsischen dabei, die machen nicht nur Dienst nach Vorschrift, es fühlt sich aber so an, weil du hast irgendwie alles abgegeben und du triffst die Entscheidung nicht mehr für dich und für dein Team. Das treffen andere und dann fühlt es sich genauso cringe an.
Sie hat cringe gesagt.
Ich kann auch crazy.
Sie kann auch crazy.
Hm, das kann ich. Ich darf das aber nicht.
Du hast schon zwei englische Sätze hier mit. Ich bin, mal gucken, was da noch alles kommt.
Ich habe zunehmend Kontakt mit Generation Alpha. Gestern war ich unterwegs und da ging es um Aura. Ich weiß jetzt auch, wie man das Wort Aura einsetzt, aber das nur am Rande.
Okay, ja. Nee, dann da reden wir mal irgendwann mal später.
In anderen
drüber.
Session
da, machen drüber. Wir mal, da machen wir mal eine Session drüber. Ne?
Session.
Also, ich meine, finde ich auch spannend. Gehört jetzt nicht hierhin, aber das ist sicherlich mal ein Thema, was wir mal machen können und sollten. Führung, Umgang mit ganz jungen Menschen. Ja, wenn wir uns heute überlegen, ne, die vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr Azubis in der Zahnarztpraxis werden, die sind jetzt 13, 14. Da kommt was auf uns zu. So, Ela,
euch.
Aber jetzt nochmal zum Abschluss dieses ersten Parts hier. Das Ganze kostet ja auch eine Menge.
Ja.
Was ist da das größte Risiko? Dass man Kohle verbrennt, dass Zeit verloren geht, weil Projekte gestartet werden, die dann sofort wieder einkassiert werden, oder dass man einfach auch Vertrauen verspielt. Ich würde mal sagen, ich gehe davon aus, dass deine Antwort ist, sicherlich alles.
Ja, klar. Also ich kann das gar nicht voneinander trennen. Mhm. Das ist einfach ein Haufen, ein ganz großer Haufen Mist, ja, der bei diesem Laissez-faire-Führungsstil entsteht. Es sind die am schwierigsten zu coachenden Teams, aus meiner Erfahrung, weil da so viele Dinge sich verschoben haben. Also der ganze Wertekanon hat sich teilweise verschoben bei Laissez-faire. Laissez-faire bedeutet einfach, ich will mit nichts was zu tun haben als Führungskraft. Vielleicht, weil ich es charakterlich nicht kann, weil ich es nicht möchte. Ich habe einen Kanal voll, ich bin überfordert. Und das sorgt für dieses Machtvakuum. Andere Menschen besetzen diese freien Plätze, die es dann gibt, treffen Entscheidungen, die sie nicht treffen können aus der Fülle des Wissens um den Betrieb, um die Firma. Und um die Prozesse, diese Entscheidung rechtfertigen sie nicht gegenüber der Obrigkeit. Die Entscheidung setzen sie im Team teilweise brutal gegen andere durch, die vielleicht nicht an so einer exponierten Stelle sind. Das zerschießt dir deinen ganzen Prozess. Und ich finde das total fatal. Und das grundlegende Problem an der Geschichte ist die fehlende Klarheit beim Führenden, aber auch dieses nicht damit klarkommen, sich durchzusetzen und unangenehme Dinge aus der Sicht des Führenden ja, mitzuteilen oder durchzusetzen.
Die man gerne auch verschiebt.
Die man gerne verschiebt,
ja.
Genau, aber das kann man nicht delegieren. Du kannst alle möglichen ausführenden Prozesse delegieren. Du kannst auch Entscheidungen auf so einem mittleren Niveau an eine PM, an eine ZMV delegieren. Das ist gar nicht das Thema. Oder an eine Assistenzärztin oder an eine angestellte Kollegin. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber die ultimativen Prozesse, die auf der Führungsebene stattfinden, die dich und deine Firma angehen, kannst du nicht delegieren. Und gar nicht mal so sehr, weil es nicht vielleicht jemand gibt, der die auch fällen könnte, wenn er sich in die Materie eingearbeitet hat, sondern weil sie deine Position erschüttern. Und ich bin ein Mensch, der für sehr, sehr flache Hierarchien ist, aber trotzdem bin ich auch ein Mensch, der sehr viel und sehr gern Verantwortung trägt.
Das führt ja auch dazu, dass man dich ernst nimmt,
genau.
als Führungskraft,
genau.
als Chefin.
Genau, und ich trage sehr, sehr viel Verantwortung und ich weiß darum sehr, sehr genau. Und wenn du diese Dinge alle abgibst, wirkst du schwach, weil du nicht in der Lage bist, die Verantwortung für die dir anvertrauten Menschen zu tragen. Mit schwach meine ich jetzt nicht, dass du morgens losgehst, deinen Gürtel 3 nur an enger schnallst und erstmal alle zusammenscheißt, die dir bei 3 nicht aus dem Weg sind. Darum geht's ja nicht.
Aber auch das gibt's, das Muster. Ne?
Natürlich gibt's das Muster. Das Muster gibt es. Das hat nichts mit Stärke zu tun. Das ist so ziemlich das Allerschwächste, was ich so kenne. Und hat häufig sehr viel mit Ego zu tun bei den Menschen, die meinen, sie müssten so auftreten. Wichtig ist, dass dein Team stets weiß, du nimmst die Verantwortung für diese Firma ernst und wahr. Und dann, wenn du das kommuniziert hast und vorgelebt hast, weil nur reden reicht nicht, du musst es leben. Ohne Leben nimmt dir das keiner ab. Ne, Worte sind schön, Taten sind besser. Dann hast du ein Team, was es auch mal aushält, wenn es mal eine Zeit lang nicht so ist.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Du hast eben diesen wunderbaren Begriff Laissez-faire genannt. Und Ela ist nun mal einfach auch ausgebildete Journalistin. Und das ist eine wunderbar moderative Brücke zu unserem nächsten Part. Weil ich hatte ja am Anfang schon mal eine Studie mal kurz erwähnt, die ich ganz spannend finde. Kommt aus der Schweiz, eine Längsschnittstudie, gar nicht so alt, aus dem Jahre 2023. Da wurden über 4000 Führungskräfte untersucht. Und am Ende kam jetzt eins raus. Jede zweite, die im unteren Management arbeiten, ne? So mega erschöpft, aber alles Entscheidungsträger, alles Menschen mit Entscheidungsverantwortung, mit Führungsverantwortung. Und diese Erschöpfung, die führt dazu, dass man eben in diesen Laissez-faire-Stil abgerutscht ist. Und hier steht so im Skript, was ich mir da rausgesucht habe, steht schon so eine schöne Formulierung, Laissez-faire, eine Form der Nichtführung. Jetzt wird ja Laissez-faire oft als Führungsstil, Erziehungsstil oder so durchaus gewertet. Und es ist ja auch generell von der Grundidee, glaube ich, nicht schlecht. Aber wenn es dazu führt, dass man alles laufen lässt und sich um nichts mehr kümmert und eigentlich nur noch nett ist und sagt, ja, macht ihr mal, dann haben wir genau das Gegenteil von der Führung, die man braucht in der Zahnarztpraxis oder in jedem Unternehmen eigentlich.
Auf jeden Fall. Also ich finde Laissez-faire als Teil von so einem situativen Führungsstil völlig in Ordnung. Also es gibt Momente, in denen ich halt auch sage, macht ihr mal.
Aber das geht nur, weil du die Zügel in der Hand hast.
Genau.
Weil dein Team das Vertrauen hat. Und
ganz
wenn du sagst, macht mal, dann ist es niemals Schwäche. Dann legt dir das niemand als Schwäche aus.
Ganz genau, weil es ist halt klar. Die Rahmenbedingungen sind klar. Ich glaube, mein Team kann sich sehr auf mich verlassen. Und die wissen genau, wenn ich sage, macht mal, dann ist der Raum auf und groß und weit für Kreativität. Und ich erwarte dann aber auch ein Ergebnis, das wissen sie halt auch. Und diese Begrenzungen, die werden halt oft vergessen. Du kannst in der Zahnarztpraxis ja natürlich auch zu deiner PM sagen, ja Mensch, ich habe mal überlegt oder ich war auf einer Fortbildung oder die PM kommt und sagt, ich war auf einer Fortbildung, KI für Dokumentation. Dann kann man den Raum auch weit machen, kann sagen, okay, mach mal. Aber man garniert das dann und sagt, mach mal, hol mal unterschiedliche Angebote ein, vereinbare mal unterschiedliche Demo-Termine mit XYZ. Das machen wir gemeinsam, dann arbeitest du das aus und dann gucken wir. Dann habe ich diesen Laissez-faire-Rahmen, der Mitarbeiter kann sich maximal entfalten, kann das super vorbereiten.
Aber am Ende ist die Entscheidung in deinen Händen.
Aber die Entscheidung treffen wir gemeinsam. Ultimativ treffe sie ich, weil ich bezahle den Bums am Ende des Tages.
Ja, genau. Und du stehst auch dafür, gerade wenn es nicht funktioniert.
Ich habe die Verantwortung. Ja. Ich habe das auch festgestellt bei uns in der Firma. Das war etwas, was ich am Anfang unterschätzt habe. Es ist ja so, dass ich, wenn wir als Dentastico unterwegs sind, mich nicht in die erste Reihe stelle. Mhm. Sondern mir ist es wichtig, dass die Firma als Ganzes bekannt ist und dass jeder bei uns dafür bekannt ist, dass er unaufgeregt auf sehr hohem Niveau liefert und performt. Trotzdem habe ich festgestellt, dass es unseren Kunden gut tut, wenn ich sie einfach einmal im Monat anrufe. Und die Kunden, die von ganz anderen Kollegen bei mir betreut werden, mal frage, wie ist es denn so? Das finden die gut. Wenn die Chefin in Anführungsstrichen anruft, obwohl ich mich null so sehe, also ich sehe mich nicht als jemand, der da anrufen muss.
Das merken wir bei uns ja auch. Diese Autorität, die wünschen sich viele.
Ja, ne?
Also
genau.
Und zwar nicht immer nur, wenn es um Konflikte geht, um schwierige Entscheidungen.
Einfach so.
Man möchte auch gerne mal die Chefinnenstimme, den Chef hören.
Genau.
Ich glaube, das ist wichtig.
Das spiegelt das halt auch wieder, dass dieses Laissez-faire im Sinne vom Kreativraum super ist. Aber am Ende des Tages muss ich dann bei Sehen und Feedback und gesehen werden und Wertschätzung dann auch wieder selbst aktiv werden. Und auch das ist mir gespiegelt worden durch mein Team. Also mache ich das jetzt wieder.
Ich finde, da sind ja auch unsere lieben Zahnärztinnen und Zahnärzte oft in einer wirklich saublöden Situation. Das muss man sagen. Sie haben ein Unternehmen zu führen, sie haben Patienten zu behandeln, sie stehen letztendlich für alles ein, was im Unternehmen passiert. Und natürlich suchen sie dann nach Menschen, die ihnen was abnehmen. Und ich stelle dann auch ganz oft fest, ich sage jetzt mal zum Beispiel Social Media. Ne? Dann fragen wir, Mensch, wer kann das denn in der Praxis machen? Der Fall ist jetzt konstruiert, aber er spiegelt viel Realität wider. Und dann sagt er, ja, das macht die Jacqueline. Die kennt sich da aus, die hat TikTok. Und wenn wir dann mit denen reden, ja, dann ist Jacqueline stellvertretend für alle und auch für alle Saschas und Robins, die am lautesten bei dem Thema schreit, die das macht, die aber wirklich ganz wenig davon weiß, die aber für sich so viel Halbwissen angereichert hat, dass sie glaubt, sie hat da Plan. Und weil sie laut ist, weil sie sich in den Vordergrund drängt, ist sie die, die als kompetent wahrgenommen wird. Das ist ja ein Phänomen, was wir alle kennen. Ne? Und ich muss sagen, ich habe lieber auch bei unseren Kunden und Kundinnen, wenn es so beispielsweise um Marketing geht, habe ich lieber die, die sagen, Klaus, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan, ich weiß nichts, als die, die mit so einem gefährlichen Halbwissen kommen und da unsere Arbeit mit beurteilen. Nicht die Fragen, ey, pass auf, ich habe da mal eine Idee, ich habe da was gelesen, macht ihr das auch? Sondern die sagen, ey, aber so macht man das aber heute nicht mehr, hat mein Schwager gesagt, der ein Buch gelesen hat von jemandem, der und so, du weißt, was ich meine.
Also in dem Beispiel ist ja fast alles drin. Ne? In dem Beispiel ist ein Inhaber drin, der sich überhaupt nicht null nada mit der Thematik auseinandergesetzt hat, der irgendwie gehört hat, wir müssen das jetzt machen. Also wir müssen alle auf Instagram tanzen oder auf TikTok irgendwelche Challenges machen oder was auch immer. Und dann eine Mitarbeitende, die vielleicht einen eigenen TikTok-Kanal hat. Das hat ja fast jeder mittlerweile. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie verstanden hat, wie ich die Praxis positionieren kann im Bereich Social Media. Das heißt, ich muss da als Inhaber ja erstmal die Entscheidung treffen, wie will ich das aufbauen? Wie will ich wahrgenommen werden? Und dann kann ich am Ende jemanden, der vielleicht eine Affinität dazu hat, mit ins Boot holen und kann dem mitteilen, wie ich es gern hätte. Aber ich kann nicht sagen, das macht jetzt die Jacqueline.
Darum ging es mir jetzt bei dem Thema auch gar nicht. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe keine Anschlussfrage an dich gestellt, die du mir eigentlich beantworten solltest. Denn eigentlich ging es mir ja darum, wie erkenne ich denn jetzt als Inhaber, als Inhaberin, ob jemand wirklich nur laut ist oder ob da wirklich auch Substanz dahinter ist. Denn
darauf wolltest du hinaus.
Darauf wollte ich hinaus.
Das ist ja nicht
denn letztlich
so schwer.
Die Versuchung ist ja groß. Sagen, ja, die kann das. Die lasse ich mal machen. Die erklärt was auch immer denen hier im Team. Aber ich selber habe ja unter Umständen gar nicht die eigene Kompetenz, um herauszufinden, kann sie das. Also würdest du sagen, seid generell mal aufmerksam, wenn jemand immer laut ist, wenn jemand sich immer in den Vordergrund spielt, da kann man jemandem ja auch Unrecht mit tun. Vielleicht hat die wirklich Plan.
Klar, also Beweise. Ja. Na, also in solchen Fällen würde ich immer darum bitten, dass man mir mal ein kleines Konzept macht. Ich meine, ich muss demjenigen auch die Zeit dafür geben, das zu machen. Ne? Mal eben zwischen Tür und Angel nach 10 Stunden Praxis inklusive Steri ist das ein bisschen schwierig. Aber ich kann natürlich sagen, bitte hier, du hast jetzt 2 Stunden Zeit. skizzier mir mal, schreib mal auf, mach mal ein paar Spiegelstriche oder zeig mir was auf TikTok, was du machen würdest. Wie könntest du dir das vorstellen? Was hast du für Ideen? Lass uns mal brainstormen. Schreib mir das mal auf. Also ich muss mich schon damit beschäftigen. Und da sind wir wieder dabei, was Inhaber halt alles machen und leisten müssen. Ja, ne? Ja. Sie müssen sich halt tatsächlich mit ihren Mitarbeitenden beschäftigen. Und dieses Thema mit den Lauten, das haben wir ja wie ein roter Faden in unserer Gesellschaft. Dass diejenigen, die am lautesten brüllen, auch oftmals die dicksten Kartoffeln bekommen. Ich finde das ganz interessant. Mir ist das ja früher in meinem Arbeitsleben auch so gegangen. Wenn du dich als Frau irgendwo bewirbst und dein Bewerbungsprofil passt jetzt nicht zu 100% auf die Stelle, dann wirst du sehr, sehr häufig abgelehnt mit genau diesem Verweis. Da gibt es auch eine Studie drüber. Wenn du dich als Mann bewirbst für eine Stelle, wo dein Profil nicht richtig passt, dann wirst du schon ab ungefähr 65% genommen, weil dir wird unterstellt, dass du das schon machen wirst. Eine Frau muss sich erst beweisen und ein Mann kriegt Kredit. Das ist so dieses Stellenbesetzungsgedöns bei uns in unserer Gesellschaft. Und das zieht sich halt durch. Und das ist auch bei denen so, die relativ laut und immer wieder sagen, ich kann das, ich kann das. Das kann man relativ einfach entkräften, indem man spiegelt, dass man es gehört hat und sie es beweisen lässt.
Und in unserem Fall, also auf den Tipp werdet ihr auch von ganz alleine kommen. Ela hat es ja gerade so schön gesagt. Dann mach doch mal ein kleines Konzept. Wie stellst du dir das vor? Wie soll unsere Praxis sich in Social Media präsentieren? Und dann machst du einen Termin mit unserer Marketingagentur und stellst denen das vor. Und dann könnt ihr zusammen schauen, ob das funktioniert.
Ganz genau. Na? Also diese Dinge muss man strategisch treffen. Das haben wir auch so gemacht. Also wir arbeiten ja auch, also Dentastico arbeitet ja auch mit Pass Media zusammen. Wir haben das irgendwann mal vor einigen Jahren schon strategisch besprochen und haben damals gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht jetzt mal so auftreten, indem wir kluge Sachen sagen oder indem wir Abrechnungstipps oder...
Wir wollen keine klugen Sachen sagen.
Nee, wollen wir auch nicht. Also wir wollen auf Social Media keine klugen Sachen sagen, weil Social Media ist keine Plattform für kluge Sachen.
Aha. Ja, das kommt auch an, wie man es macht. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich war ja mit dabei.
Genau, du warst mit dabei. Für uns war wichtig und das ist jetzt hier auch schon mal ein Beispiel dafür, wie man sich positionieren kann. Man kann natürlich hergehen, kann sagen, wir sind die Fachleute und wir posten einmal in der Woche kluge Abrechnungstipps. Das machen aber Hunderte schon und wir haben uns gesagt, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht machen, weil wir haben eine enge Verbindung zu den Leuten, wir wollen das irgendwie anders machen und wir haben dann uns entschieden, einfach nur Einblicke aus unserem Firmenleben zu geben mit all dem Blödsinn, den wir so machen. Und das kommt extrem gut an. Es hat quasi so ein komplettes HR-Recruiting bei uns ersetzt, weil wir durch diese Art und Weise des sich relativ unverblümt Zeigens, also es ist quasi fast sowas wie Onlyfans in der Dentalbranche, nur mit netter Firmenkultur, weißt du. Dadurch haben wir pro Woche 2 bis 3 Initiativbewerbungen. Die sind natürlich nicht immer gut, aber da sind bestimmt die letzten 5, 6 Kolleginnen drüber gekommen.
Okay, ja, also ich sage erstmal danke für die Bilder in meinem Kopf und danke für den kleinen Ausflug in die Marketingwelt.
Ja, ich sag's mal.
Ist jetzt ein bisschen über unser heutiges Thema leicht hinausgeschossen.
Finde ich nicht.
Ich fange es sofort wieder ein. Es war auch super, weil es einfach mal gezeigt hat, wie so eine Idee aussehen kann, wenn jemand kommt. Denn, und das wollte ich jetzt mal kurz zurückführen, da kommt jetzt die ZMV mit viel Erfahrung in der Abrechnung, die auch auf TikTok aktiv ist, die privat Lust auf Social Media hat. Wenn die zu ihrer Chefin kommt, die wenig Ahnung davon hat und sagt, Mensch, das ist doch genau das, was wir machen können. Ich poste jetzt jeden Tag ganz viele Abrechnungstipps und so weiter. Dann klingt das ja für die Zahnärztin erstmal logisch, relevant und durchaus nachvollziehbar. Na, sie kann die Entscheidung nicht treffen. Und deshalb ist dieser Tipp zu sagen, wann immer jemand aus eurem Team kommt mit einem Thema, wo ihr nicht die Kompetenz habt, es entscheiden zu können, dann müsst ihr jemand anderen entscheiden lassen. Das heißt aber auch, man muss ja, wenn man jetzt nicht einen Partner hat, also sag mal, deine Praxis wird es ja wahrscheinlich sagen, ey, ja, Petra, super Idee, aber ruft die Michaela oder ihr Team an, bespricht das mal, was du davor hast, ob das überhaupt funktioniert. Wenn es um Abrechnung ging, wenn es um Marketing ging, dann ruf mal die Marketingagentur an.
Genau.
Da muss man ja auch ein bisschen den Mut haben, ob es Mut ist, weiß ich nicht. Einfach das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, da habe ich keinen Plan. Diese Entscheidung kann ich nicht treffen.
Das reicht an der Stelle auch schon.
Das reicht schon.
Es reicht natürlich an der Stelle schon zu sagen, super Idee, Petra. Ich mache mich mal schlau, ob das passt, ob das geht, wie man das umsetzen kann. Ich gebe dir Feedback, ich sage dir Bescheid und dann gucken wir mal, ob wir das regeln können. Das reicht schon. Du musst gar nicht super kompetent sein, alles selber lernen. Es reicht einfach nur, dass du situativ schnell entscheidest und sagst, an diesem Punkt kurz innehalten, ich prüfe die Idee. Wie ich die prüfe, ist ja mir überlassen. Mhm. Als ob ich Ahnung hätte von diesen ganzen Sachen. Ne? Ich prüfe Sachen auch. Oder wenn ich intuitiv denke, das ist eigentlich ganz cool, aber ich habe nicht genug Infos, das spüre ich ja. Ne? Habe ich ja Bauch- und Kopfgefühl. Dann prüfe ich es kurz mit anderen kompetenten Menschen und dann gebe ich die Idee zurück in den Kreativraum.
Ja, ja. Jetzt nochmal ein bisschen Lösung. Wo muss man die Grenze ziehen zwischen ich höre zu, ich lasse andere machen und jetzt entscheide ich? An welchem Punkt würdest du sagen, Achtung, jetzt Knopf drücken und jetzt bitte selber entscheiden. Ne? Also ich denke zu sagen, hey, vielen Dank, dass du mir die Idee geliefert hast. Finde ich cool, du hast ja eben schon so ein paar Verhaltensthemen genannt. Aber so ganz konkret zu sagen, bis hierhin geht das. Und dann muss ich sagen, stopp, jetzt übernehme ich.
Also bei allen Dingen, die im weitesten Sinne Personal und Euros betreffen, kannst du das nicht delegieren. Du musst im Prinzip immer deine eigenen Entscheidungen treffen. Je selbstbewusster du das machen kannst im Kontext von einer wohlwollenden Führung, kann es sich auch bis zu den kleinsten Entscheidungen durchziehen. Wenn du da im Wohlwollen bist, ist es ja auch überhaupt gar keine Machtdemonstration dem Team gegenüber, sondern einfach nur eine Entscheidung, die getroffen wird, an der die anderen beteiligt waren. Immer, wenn es um Geld geht, um juristische, um strategische Dinge, wenn es darum geht, Neuigkeiten in der Praxis einzuführen, das musst du selbst bestimmen. Selbst, also wenn eine Kollegin kommt mit einer tollen Idee, die eine Veränderung für alle bedeutet, musst du es selbst bestimmen. Weil du weißt ja auch nie, ob die anderen im Team der Kollegin jetzt folgen würden. Und wem sollen sie denn dann folgen? Das ist ja Verunsicherung pur.
Ja.
Desto mehr Eingriffe, die Entscheidung in das Team hat, in deine Arbeitsstruktur, in deine Komplexe, desto doller bist du an der Entscheidungsfindung beteiligt.
Aber du musst es kommunizieren, oder?
Immer.
Also wenn du klar bist deinem Team gegenüber und klar verständlich machst, es wird immer wieder Momente geben, da werde ich entscheiden, da muss ich entscheiden, das ist kein Misstrauen gegen euch, sondern es ist einfach meine unternehmerische Verantwortung, dann kannst du ja auch vermeiden, dass das Team irgendwann da sitzt und sagt, naja, wir sind dem egal, wir werden nicht gesehen. Ja,
ja.
Ich glaube, das ist so ganz
das
wichtig, von vornherein Klarheit zu haben und jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter klarzumachen, auch vielleicht bei der Entscheidung zu sagen, ich übernehme das jetzt mal, weil. Ne? Vielleicht hilft ja auch mal so ein Satz zu sagen, du, Michaela, überleg dir doch mal, wenn das jetzt schief geht, und es wäre deine Verantwortung uns allen gegenüber. Würdest du das dann auch machen?
Ganz genau. Das ist ein Punkt. Auf jeden Fall in diese Richtung und auch in die andere Richtung. Also desto mehr du festlegst, desto mehr hast du dich als Führender auch befreit von den Dingen, die dich zusätzlich belasten. Also man kann Dinge in Stellenbeschreibung festlegen. Du kannst zum Beispiel für deine PM einen Entscheidungsrahmen festlegen. Entscheidungsrahmen über Dinge, die sie nicht fragen muss. Büromaterialien, Bestellung und so weiter. Und da gibt es so viel, das braucht man gar nicht alles aufzählen. Aber die wichtigen strategischen Entscheidungen triffst du bitte immer selber.
Wenn jetzt jemand hier zuhört und für sich so denkt, boah, ich erkenne mich da gerade wieder. Ich treffe seit Jahren eigentlich wenig Entscheidungen. Ich überlasse meinem Team ganz viel und habe aber jetzt, weil ich der Michaela zugehört habe, erkannt, das ist nicht gut. Wie kann ich das ab wann ändern? Wie gehe ich am Montag in die Praxis? Weil heute ist ja Sonntag und dann hast du hier zugehört. Gehst ab morgen, jetzt werden ja viele morgen in die Praxis gehen und sagen, okay, das stimmt, ich muss das einfach ändern. Ich riskiere da gerade eine Partnerschaft mit einer Marketingagentur, eine langjährige Partnerschaft mit meinem Abrechnungspartner, weil meine beiden ZMVs die doof finden. Das ist jetzt banal konstruiert.
Die klassische Blockade. Das
klassische Blockade,
ist mein tägliches Leben.
Also was macht dann die Zahnärztin, der Zahnarzt sagt, ich will das ab morgen ändern. Da wird es ja kein Patentrezept geben, aber man muss ja damit beginnen.
Also wenn ich das festgestellt habe und ich möchte das wirklich zügig ändern, dann empfehle ich immer so eine Bestandsaufnahme.
Mal für sich selber
für
oder
sich
mit
selbst.
Allen?
Für sich selber. Erst für sich selbst und dann mit allen. Das kann relativ zügig sein, das kann gleichzeitig sein, das kann nacheinander sein. Erstmal schauen, wie ist es für mich selber, was stört mich denn? wo sind die Dinge, die mich total ärgern? Also zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. Ich arbeite mit einem externen Abrechnungsunternehmen zusammen, weil die mich zum Beispiel im Bereich HKP und GOZ extrem weit nach vorne gebracht haben, was die Einnahmen angeht. Aber meine beiden ZMVs vorne blockieren das so ein bisschen, machen die Schlüsselstelle dicht, verschleppen die Kommunikation, lassen die am ausgestreckten Arm verhungern, stellen sich so ein bisschen zwischen mich als Inhaber. Dann lasse ich mir mal von denen feedbacken, warum das so ist. Und dann setze ich mich an den Tisch mit allen Beteiligten. Also was immer gut funktioniert, ist bei sowas Hose runterlassen und sich hinsetzen und wirklich gucken, wo ist hier das Problem? Und danach räumt man es dann aus. Aber dann an dem Punkt beginnt aber auch die Konsequenz. Und wenn du das nicht kannst, dann fang's erst gar nicht an.
Ja gut, dann sind wir natürlich auch wieder bei einem Thema, was wir fast in jeder Folge haben. Selbstführung, Selbsterkenntnis, sich selbst zu überlegen, kann ich das? Du hast eben gesagt, Bestandsaufnahme. So eine Möglichkeit könnte ja auch sein, wirklich mal zu sagen, ich setze mich mal hin und schreibe wirklich mal auf, welche Entscheidungen haben wir in den letzten 12 Monaten in unserer Praxis getroffen? Ja. Und wie viel davon habe ich wirklich entschieden? Und kann ich für mich sagen, welche hätte ich eigentlich entscheiden müssen? Ich glaube, wenn man das mal schwarz auf weiß liest, vor sich hat, vielleicht auch mit jemandem mal bespricht, der gar nicht zur Praxis gehört, zu sagen, du guck mal hier, wir haben einen Firmenwagen gekauft, wir haben eine neue Marketingagentur, ich habe 3 neue Zahnärzte eingestellt, die kriegen ganz viel Provision.
Oh Gott.
Aber das hat alles mein Team entschieden. Ja, also genau. Gesagt, den Fall wird es nicht geben. Aber wenn ich sowas feststelle in abgeschwächter Form, dann ist auf jeden Fall Alarm angesagt.
Also in der Komplexität nicht, aber was wir tatsächlich oft erleben, ist sowas wie ein Wechsel im Factoring. Wir haben häufig Praxen, die Factoring-Unternehmen relativ oft wechseln und dann ist das immer so mitarbeitergebunden. Dann hat eine Mitarbeiterin irgendwo gehört, ja, arbeite lieber mit dem Factoring-Unternehmen und nicht mehr mit dem. Und wenn du dann genauer reinguckst, sind es häufig Provisionsentscheidungen.
Also solche Entscheidungen werden...
Ja, die werden delegiert teilweise.
Delegiert?
Ja.
Aber ich meine, gut, das sind ja basisunternehmerische Dinge, die am Ende ganz viel mit deiner Kohle und allem zu tun haben.
Ist tatsächlich so. Da kommt eine neue Abrechnungskraft, die hat seit Jahrzehnten mit Factoring-Unternehmen XY zusammengearbeitet und schätzt den Workflow. Die kommt in eine neue Praxis und schwupps wird gewechselt.
Was ja durchaus positiv sein kann.
Es kann positiv sein.
Ich muss es aber prüfen, ich muss es kontrollieren, ich muss für mich checken, passt das.
Ich muss mit dem Außendienstmitarbeiter den Termin machen und muss sagen, wie viel Prozente kriege ich und ich muss handeln. Da kann ich Unterstützung von der PM bekommen. Die bereitet mir die Statistik auf, aber ich muss das entscheiden.
Letzte Frage an dich, Ela. Morgen in die Praxis. Ich habe erkannt, das ist alles nicht gut. Ich habe meine Liste mit Entscheidungen, die ich besser hätte treffen sollen. Ich kann das aber nicht von heute auf morgen ändern, oder? Also sowas muss man doch auch, denke ich, wieder. Muss man sowas langsam einfangen? Oder wenn du jetzt auf einmal zum Team gehst und sagst, okay, das mache ich jetzt und das mache ich. Oder das Team empfindet das. Ach, guck mal, auf einmal sagt sie, nee, das habe ich entschieden und ich darf gar nicht mehr die Sachen entscheiden wie früher. Das kann ja auch große Konflikte mit sich bringen.
Klar, also Konfliktpotenzial haben wir immer. Mhm. Also sobald du den Fuß in deine Praxis setzt, hast du ein Konfliktpotenzial. Mit dir selber, mit allem anderen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich ziemlich abrupt machen.
Verändern.
Ja, in diesen Fällen wäre ich echt sehr beim kalten Wasser, weil ich zu viel Angst davor hätte. Es ist ja auch ein Prozess bei dir selber. Ich hätte zu viel Angst davor, dass ich selber wieder rückfällig werde, wenn ich mir zu viel Zeit gebe, zu viel Schmusekurs bei der Geschichte. Ich habe dann ja schon eine Entwicklung mit mir selber hinter mir, hoffentlich. Ich habe mir überlegt, wie ich es besser haben möchte. Ich habe vielleicht schon festgestellt, dass ich das nicht mehr aushalten kann, so wie es jetzt ist, und ich will es verändern. Und dann mache ich es so, wie ich es auch mit Preisstrukturen mache bei einer Übernahme. Einmal ordentlich kalkulieren und festlegen und dann durchziehen.
Ja, ihr habt es gehört. Also durchziehen. Und wenn ihr in das Thema noch ein bisschen anders einsteigen wollt, Ela, wir können ja unsere Podcast-Folge Nummer 10 empfehlen. Da ging es ja um das Thema Vertrauen versus Kontrolle.
Kontrolle.
Und da haben wir ja auch genau darüber gesprochen, was ist wann gefragt, wann darf ich vertrauen, wann muss ich kontrollieren. Das ist so ein bisschen die Grundlage von dem, was wir heute erzählt haben.
Definitiv, definitiv.
Okay, ja, dann.
Sehr empfehlenswert, die Folge 10.
Sehr empfehlenswert, die Folge 1 bis heute. So, ja, dann sagen wir doch mal Danke, ne, für alle, die zugehört haben. Heute mal wieder an diesem Sonntag oder an welchem Tag auch immer ihr uns zugehört habt. Und Ela, ich sage natürlich wieder ganz lieben Dank, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf mit unserem Podcast hier immer bei dir gerne. In der Talentschmiede von Dentastico. Und wie immer gilt, ne, wenn ihr Fragen habt, sollt ihr uns einfach schreiben.
Schreibt uns.
Schreibt uns. Ihr findet uns vor allem auf LinkedIn. Es gibt E-Mails. Ne, so, also, Ulle, ruft uns einfach mal an. Man kann auch mal miteinander sprechen.
Ja.
Ne, also, wir sind ja, wir gehören ja zu der Generation, wir nutzen unser Telefon, auch unser Smartphone, ja, tatsächlich zum Telefonieren.
Also wir sprechen da rein.
Wir sprechen da, ja, aber nicht live, nur Sprachnachrichten.
Nee, live, mit anderen
Menschen.
Mit anderen Menschen. Ja, wir reden mit anderen Menschen.
So, also auch ihr dürft mit uns reden, egal wie alt ihr seid. Macht's gut. Tschüss. Danke, Ina.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.